danke, dass ihr euch Zeit nehmt und herzliche Gratulation zum Sozialpreis. Wir sind jetzt hier in eurem Raum, den es gibt seit 5 Jahren, 2020. Ich würde mit euch zuerst gerne mal über die Anfänge reden. Ihr habt mir das im Vorgespräch schon geschildert, wie das alles gestartet ist. Der Start inmitten dieser Black Lives Matter-Bewegung, inmitten von Corona. Kann jemand von euch schildern, wie genau entstand diese Idee? Kreisprobleme. Kann jemand von euch schildern, wie genau entstand diese Idee?
Anna Cierza-Spöri. Ja, angefangen hat es mit einer Nachricht im Blast-Chat, im überregionalen Blast-Chat, ein Aufruf, dass ein Lokal frei wird und die Idee, einen Space zu kreieren, wo schwarze und schwarzgelesene Menschen sich wohlfühlen und ein safer Space, einen Rückzugsort haben. Aber dieses Lokal wäre wirklich ein Café geworden und da haben wir gemerkt, dass die Kapazitäten nicht da sind. Am Anfang war es beim ersten Treffen noch einige Leute, die jetzt nicht dabei sind und auch einige, die das Café im Laufe der 5 Jahre verlassen haben. Aber die Idee war da irgendwie platziert und hat sich dann weiterentwickelt. Wir haben einen Raum gesucht. Im Progger war ein Raum frei. Wir haben uns beworben, den bekommen und dann wurde das Café Revolution ins Leben gerufen mit eben der Idee, einen Traum, ein Rêve von uns, den wir schon lange haben, alle als rassifizierte Personen in der Schweiz, einen Ort zu haben, wo wir einfach sein können, lachen, tanzen, feiern, uns weiterbilden, lesen, diskutieren, alles, was unser Herz begehrt. Und so hat sich in den letzten 5 Jahren dieser Raum entwickelt, durch Ups und Downs, durch Corona und viel zu tun, wenig zu tun, gemeinsam oder auch einzelne Personen, die den Raum für sich gebraucht haben. Die Community ist gewachsen, die Menschen, die den Raum bespielen, sind gewachsen und haben sich geändert. Die Pflanzen sind gewachsen, gestorben, neu gekauft. Genau, und so sind wir jetzt seit 5 Jahren hier.
Ich glaube, vielleicht müssen wir ein bisschen noch ein paar Dinge sehr explizit machen. Wieso genau braucht es denn einen safer Space für rassifizierte Frauen und Femmes?
Muriel Schall. Okay. Weil wir im Kern in einer weißen, patriarchischen Gesellschaft einfach leben, ist es nötig, dass Menschen, die keine Plattform haben, die nicht gesehen werden, einen Raum haben, wo sie zusammenkommen können und diese Erfahrung nicht machen oder viel weniger machen, weil auch wir sind uns bewusst, dass wir diese Stereotypen oder bestimmte Stereotypen und Vorurteile einfach integriert haben. Wir haben aber den Anspruch, empathisch, validierend und selbstreflektiert mit anderen Menschen umzugehen, diese so auch aufzunehmen. Und entsprechend sind Erfahrungen in solchen Räumen einfach anders. Und es braucht es, damit Menschen zusammenkommen können, Lebensrealitäten teilen können, zu sehen, dass doch viel gemeinsam ist und weniger Unterschiede bestehen, als man vielleicht denkt. Und einfach beispielsweise ein Event, den wir gerne immer wieder umsetzen, ist Poetry Night, wo Menschen ihre Erfahrungen teilen können und dann haben wir die ganze Bandbreite, wir lachen zusammen, wir weinen zusammen, wir jubeln zusammen und das ist einfach etwas, das für mich, aber auch im Umgang mit anderen Menschen immer wieder sehr viel halt Stärke auch gibt und Empowerment in dem Sinne.
Eleni Hilbling. Ich möchte noch ergänzen, dass es ja auch, also es gibt Berichte und Studien, die beweisen, gegen Rassismus gibt es noch nicht genügende Maßnahmen, also eine große Lücke auch da. Und wenn die Strukturen eben nicht vorhanden sind, haben wir uns gedacht, dann müssen wir das für uns selbst machen. Ich denke, dort ist auch ein Bedarf, also ein gesellschaftlicher Bedarf nach einem solchen Raum, in dem wir Dialoge führen können, in dem wir lernen können, antirassistisch, antisexistisch und intersektional unterwegs zu sein, weil auch wir hier aufgewachsen sind, genau.
Du hast gerade etwas sehr Wichtiges angesprochen, und zwar das fehlende Wissen, oder? Also es gibt auch in der Schweiz sehr wenige Daten überhaupt zu Rassismus. Was für ein Wissen fehlt? Genau, was ist die Lücke?
Anna Cierza-Spöri, sorry. Ich denke mir manchmal, es fehlt das Wissen, es fehlt aber auch eine gewisse Betroffenheit, es fehlt auch ein Wille. Ich finde, mit unserer Wir sind neutral Entschuldigung von der Schweizer Gesellschaft auch, sehen wir viele unserer Probleme als keine Probleme auch. Also ich sage nicht, dass das Wissen nicht fehlt, aber manchmal merke ich, in der Schweiz häufig gehen Fortschritte oder irgendwie Entwicklungen ziemlich langsam. Das ist in Kunst, Kultur und eben auch in der Rassismusdebatte irgendwie. Und denke aber auch, dass es ja häufig auch noch ist, irgendwie die Annahme, dass nicht wirklich Kolonialgeschichte da ist, also die Aufarbeitung dessen fehlt noch. Es fehlt irgendwie auch im Alltag und in Strukturen die Anerkennung von Rassismus und in der Gesellschaft. Eben wenn wir noch die M-Wort-Debatte war noch, als wir schon im Café waren irgendwie. Und so merke ich auch, dass manchmal auch die Bereitschaft noch nicht ganz so weit ist, wie ich mir sie wünsche. Und das Wissen, dass wir jetzt auch hier, dass ich auch hier mir angeeignet habe und zum Teil im Studium, aber wie meist hier, ist auch irgendwie noch nicht Teil unseres Lehrplans. Ich weiß noch, ich habe über bestimmte Themen habe ich sehr viel gelernt und über andere, zum Beispiel Sklaven, den transatlantischen Sklavenhandel, habe ich nicht so viel gelernt. Also auch da irgendwie eine sehr selektive ein selektiver Fokus, auch in der Schule, aber auch in unserer Institution sonst. Ich arbeite in der Kultur und merke da, auch gezwungenermaßen wird mehr aufgearbeitet als in anderen Orten. Und trotzdem geht es auch da eher langsam irgendwie voran.
Tara Ismail-Disasi, ich denke, Wissen fehlt dahingehend, dass wir Rassismus verstehen als eine Diskriminierungsform, die sich auf individueller Ebene abspielt, aber auch auf struktureller, institutioneller Ebene. Und häufig, wenn wir von Rassismus sprechen, wenn wir es denn tun in der Schweiz, wird davon ausgegangen, dass es vielleicht nur eine Randgruppe betrifft, aber es betrifft extrem viele Menschen in der Schweiz. Und es ist eine große Belastung für viele Menschen in der Schweiz und muss dahingehend betrachtet werden auf allen unterschiedlichen Ebenen. Und es reicht nicht, nur die individuelle Ebene zu betrachten und es zu einem individuellen Problem zu machen, welches Betroffene von Rassismus selber beheben müssen, sondern wir müssen es eben auch größer betrachten und auch die institutionelle, der institutionelle Rassismus anschauen, der strukturelle Rassismus anschauen. Ja, ich denke, es ist auch wichtig hier zu erwähnen, dass wir, wenn wir von Rassismus sprechen, das Gefühl haben, dass es einfach die rassismusbetroffenen Personen betrifft. Aber Rassismus betrifft auch die weiße Gesellschaft, da diese Personen diese Strukturen aufrechterhalten und selbstverständlich auch davon profitieren.
Also wie Anna und Tara bereits erwähnt haben, es wird die systematische Aufklärung und für mich fängt das auch schon an in verschiedenen Strukturen. Das heißt, man muss auch schon in antirassistischen Schulkulturen beispielsweise einsetzen. Und all diese Arbeit braucht aber natürlich auch Ressourcen. Und das ist auf allen Ebenen eigentlich zu wenig da. Es wird zu wenig gemacht entsprechend, weil man kann auch nicht erwarten, dass eben sich alle Menschen immer selbst aufklären. Es müssen Gelder gesprochen werden schlussendlich, damit diese Aufklärung passieren kann auf verschiedenen Levels, damit auch systematische Diskriminierung, Benachteiligung einfach reduziert wird und nicht mehr gemacht wird. Und es fängt eben schon in Schulen an, aber es fängt beispielsweise auch schon mich, macht das sehr wütend, bei Bewerbungsgesprächen. Die Schweiz ist so weit hinten, wenn es darum geht, man braucht immer noch ein Foto, man braucht immer noch den vollen Namen. Es gibt schon so viele globale Maßnahmen, um bestimmte Sachen zu verringern, aber in der Schweiz hält man noch so gerne an Traditionen fest, wenn man es dann immer schon so gemacht hat. Und das ist einfach etwas, das braucht Veränderung. Und das fehlt.
Ja, und ich glaube deswegen, wegen diesen Sachen, die wir hier genannt haben, ist es so essentiell, dass wir auch Räume haben, wo möglichst diskriminierungsarm sind. Dass wir Räume haben, wo wir hinkommen können, uns austauschen können, verstanden werden, uns nicht erklären müssen, was wir vielleicht gerade draußen erlebt haben, sondern in einem safer Space sind, um unser Erlebtes zu teilen und verstanden zu werden und gesehen zu werden in dem, was wir erleben.
Es ist billiger, als wenn wir alle in die Therapie müssen. Aber ich denke schon, dass es eben sehr heilend und sehr selbstermächtigend auch ist, in diesen Raum zu kommen und wieder Stärke auch zu tanken, um wieder all die Dinge, die wir erwähnt haben, auch zu konfrontieren in der Außenwelt. Und das wird sich nicht so schnell lösen oder wird sich gar nicht lösen, aber trotzdem sehen wir uns als ein sehr wichtiger Punkt auch in der Bekämpfung von Rassismus und damit aber auch in der Selbstbestärkung von Betroffenen.
Danke vielmals für eure sehr, sehr schönen Antworten und für das gegenseitige Ergänzen. Mich würde interessieren, ihr habt erzählt, die Anfangsphase inmitten von Corona mit den Black Lives Matter-Protesten. Es gab ja dann in Bern in den letzten Jahren beispielsweise noch diese Wandbilddebatte. Also man hat irgendwie gesellschaftlich trotzdem ein paar Debatten geführt, wenn es um Rassismus und Antirassismus und koloniale Vergangenheit der Schweiz auch geht. Und meine Frage wäre so, wie erlebt ihr das? Also so, dass Dinge gesellschaftlich nun irgendwie aufs Tapet kommen. Erlebt ihr das auch hier im Raum? Ich nehme mal an, die Themen waren ja hier wahrscheinlich schon immer präsent. Aber erlebt ihr eine Verschiebung in der Gesellschaft oder nicht?
Eleni Helbling, ich denke, es gibt eine Verschiebung, aber die ist sehr, sehr langsam. Und die geschieht nur tröpfchenweise, also nicht annähernd dort. Wir sind nicht annähernd dort, wo wir sein sollten. Ich glaube, das Thema, also zumindest meine Erfahrung auch medial, wird auch gerne ausgeschlachtet und nicht zugunsten einer Sensibilisierung, sondern zugunsten von Sensationalität, Aufmerksamkeit. Ja, ich denke, dort fehlt es weitgehend noch an, es hat noch Investitionsbedarf, sagen wir so.
Maria Scholl, für mich einerseits ist es zu wenig. Aber andererseits finde ich auch jetzt wieder in den letzten, war es 2 Jahren, finde ich es eher auch noch beängstigend, dass eigentlich viele Rückschritte gemacht werden. Global beobachtet gibt es eine Verschärfung, eine Rechtsverschiebung politisch, in der Schweiz auch. Und vor allem bei uns, wenn es um Asylthemen geht, wird viel schärfer nochmals vorgegangen, entschieden. Und für mich finde ich, das ist eher, ich hatte die Vorstellung, okay, tröpfchenweise, schrittweise, in eine Richtung zumindest, die dagegen sich ausspricht, gegen Diskriminierung. Und immer mehr aber merkt man einfach den Rückschritt, finde ich. Man hat einen Schritt vorgemacht, jetzt wieder 2 zurück.
Tara Ismail-Disasi, auch wenn Veränderung passiert, ist es wichtig zu betrachten, dass sie mit extremem Widerstand passiert. Es ist nicht so, dass diese Fortschritte, die wir vielleicht machen oder gemacht haben, einfach so flüssig davongehen, sondern das geschieht mit einer enormen Kraft, die aufgewendet werden muss, weil es einen so großen Widerstand gibt, antirassistisch zu handeln und Praktiken abzulegen. Das erschwert diesen Fortschritt extrem.
Anna Cierza-Spöri, und ich wollte noch sagen, es ist auch sehr Bubble-abhängig, finde ich. Es gibt Bubbles, wo der Fortschritt weitergeht, es gibt Bubbles, wo der Fortschritt gar nicht angefangen hat, und es gibt eben auch diese Bubbles, die extreme Rückschritte machen. Und irgendwie gibt's deshalb für mich kein Gefühl von, es geht viel oder es geht immer weiter, weil wir als Menschen, die Rassismus erfahren, halt auch mit dem konfrontiert sind, außerhalb von unseren Bubbles, also mit Rassismus konfrontiert sind und merken, nicht alle sind wie meine FreundInnen oder wie in dieser einen Bubble. Wir sehen und spüren und werden konfrontiert mit den Bubbles, die eben nicht in eine antirassistische Richtung gehen.
Ich habe davor diesen Aktionsplan des Bundesrates angesprochen, der ja diese Woche lanciert wurde. Es geht auch darum, Daten zu sammeln, spezifisch zu Rassismus und zu Antisemitismus. Habt ihr eine Haltung dazu, zu diesem Aktionsplan?
Anna Cierza-Spöri, ich glaube, wir haben uns einfach auch überlegt, weil es gerade um Aktionsplan geht, was wir auch gerne mitteilen möchten, auch dank verschiedenen Inputs von Mona Lisa, die heute leider nicht da sein kann. Also wir finden Aktionsplan gegen Rassismus und Antisemitismus wichtig und gut grundsätzlich. Es ist eine seit langem zentrale Forderung, die schon von vielen verschiedenen Organisationen, aber auch betroffenen Communities irgendwie auch gefordert wird. Aber wir sehen es auch als entscheidend, dass die Maßnahme nicht nur auf Bundesebene konzipiert wird, sondern auf kantonaler und kommunaler Ebene umgesetzt wird. Und das hat Muriel vorhin auch schon erwähnt, dass sie auch finanziell abgesichert wird. Denn wie du auch gehört hast, es gibt noch viel Handlungsbedarf. Es ist nach wie vor ein großes Problem in der Schweiz und sollte auch finanziell abgesichert und gestützt werden. Es braucht Ressourcen für Organisationen, für Umsetzung von Aktionen und für weiteres. Und diese Arbeit, wie auch wir wissen, wird häufig freiwillig gemacht und auch in einer Prekarität. Ein weiterer Punkt, den wir auch sehen, ist, dass es immer noch eine lückenhafte Rechtslage im Bereich Diskriminierungsschutz gibt. Im Zivilrecht fällt in der Schweiz weitgehend ein wirksamer Schutz und auch Strafrecht ist nur sehr rudimentär ausgestaltet. Und hier sehen wir halt eine Dringlichkeit, weitere Maßnahmen, wie beispielsweise auch die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus hat dieses Jahr eine Empfehlung gemacht. Das sind wir auch, sehen wir auch eine große Dringlichkeit. Das haben wir auch gesagt, das Thema Rassismus ist eine gesellschaftliche Realität, auch in der Schweiz, und das müsste so anerkannt werden. Und das Wissen muss in Bildung, Verwaltungen, Justiz, Gesundheitswesen auch verankert und angegangen werden. Und deshalb sehen wir eine Institutionalisierung dieses Wissens, wie es auch im Aktionsplan anerkannt wird, als eine Herausforderung, die angegangen werden muss. Sehen wir das als sehr wichtig und gut. Ein weiterer Punkt finden wir auch, ist, dass es verschiedene Formen von Rassismus auch anerkannt werden. Antischwarzer Rassismus, antimuslimischer Rassismus, antiromanischer Rassismus, antiasiatisch, antijüdischer Rassismus sowie Antisemitismus werden explizit genannt und differenziert adressiert. Und ja, das sehen wir auch als essentiell, um Rassismus in verschiedenen Institutionen und Bereichen angehen zu können, sehen wir diese Differenzierung als wichtig. Das Letzte, was wir auch noch überlegt haben, ist, dass Rassismus auch neben dem Kontext von Migration angegangen wird. Also häufig wird halt Rassismus nur im Zusammenhang mit Migration thematisiert, und das sehen wir jetzt in diesem Aktionsplan auch, dass es differenziert wird noch weiter.
Vielen herzlichen Dank. Mich würde interessieren, wie, jetzt haben wir über sehr viele eher abstrakte Themen gesprochen, mich würde interessieren, wie so eure Wochen hier aussehen. Wir sind jetzt hier bei euch im Raum. Was passiert hier?
Genau, also ich denke, die einzige kontinuierliche Struktur, die wir in diesem Raum haben, sind unsere wöchentlichen Vorstandssitzungen. Das ist mit einer Gewissheit. Wir treffen uns jeden Dienstagabend für eine Vorstandssitzung, um dann alles Organisatorische miteinander zu besprechen, welche Events stehen an. Aber unsere Events sind immer sehr unterschiedlich. Also es kann sein, dass an einem Wochenende eine queere, also eine Veranstaltung stattfindet für queere und rassifizierte Personen. An einem anderen Tag kann es sein, dass ein Lesekurs stattfindet, wo man gemeinsam über irgendeinen Artikel diskutiert. Genau, teilweise freitagsabends findet ein Safer Space Afternoon statt, wo man einfach vorbeikommen kann, also rassifizierte Personen vorbeikommen können, um gemeinsam über den Tag zu schwatzen. Vielleicht hat jemand ein Thema, wo man hier sein darf, wo man einen Tee trinken kann und sich gegenseitig austauschen. Genau.
Maria Scholl. Genau, das heißt, wir haben viele verschiedene Events und Projekte, die auf freiwilligen Basis von verschiedenen Menschen kreiert werden. Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir eine Plattform bieten können für andere Menschen, damit sie auch hier Events umsetzen können. Und entsprechend ist bei uns auch eine sehr große Flexibilität. Das heißt, oft eben das, was Tara gesagt hat, das Kontinuierliche ist das Organisatorische, das wir abhandeln müssen auch. Wir treffen uns, wie gesagt, wöchentlich oder machen auch mal Pausen, wie beispielsweise jetzt über Januar, über die Festtage. Und aber im neuen Jahr gibt es dann wieder viele neue aufregende Programme. Das heißt, unbedingt auf kaffeerevolution.bern auf Instagram dann anschauen, was wir für euch wieder vorbereitet haben mit Hilfe von anderen Menschen.
Eleni Hilbling. Ich glaube, eben Miriam hat schon gesagt, das wird von Freiwilligen getragen. Also das, was hier drin passiert, wird nicht nur von uns, sondern auch von anderen, die wir als Teil unserer Community sehen, getragen. Also genau, warum unsere Kollektivsitzungen das einzige regelmäßige sind, ist eben, weil es von freiwilliger Arbeit getragen wird. Hätten wir die finanzielle Stabilität, könnten wir natürlich den Raum auch öfters öffnen. Mhm. Wir machen, also eben, das sind Stunden an unbezahlter Arbeit, die in diesen Raum gehen, nicht nur vom Kollektiv, sondern auch von unserer Community. Und da ist es schwierig, eine regelmäßige Öffnung zu ermöglichen.
Anna Cierza-Spöri, und trotzdem denke ich auch, viele von uns machen hier Mittag oder wir treffen uns auf einen Kaffee oder machen Homeoffice oder Meetings, die hier gehalten werden, wenn man nicht in einen Kaffee gehen will oder so. Also der Raum lebt trotzdem auch unter der Woche, aber halt hauptsächlich von der Community, weil, wie Eleni gesagt hat, wir nicht regelmäßig einfach offen haben können, eine Person, die hier ist. Aber es ist trotzdem Pflanzen gießen, ist was, das immer passieren muss, oder Post holen. Und so ist trotzdem im Brugger, weil wir auch im Brugger sind und das auch mitten in der Stadt ist, sind wir auch viel einfach hier.
Tara Ismail Disasi, ganz konkret, am 26. Dezember findet das jährliche Winterdinner statt hier im Café, wo alle Menschen eingeladen sind.
Ihr habt jetzt diesen Preis gewonnen. Yay! Ja, ich würde noch gerne dazu etwas fragen. Wie ist das für euch, diese Anerkennung?
Eleni Hilbling. Also es ist natürlich, wir freuen uns riesig. Ich glaube, nach 5 Jahren hier Safer Space inmitten von Bern ist es eine unglaublich tolle Anerkennung und eine Anerkennung, dass wir zu Bern gehören und auch nicht mehr hier wegzudenken sind. Und wir freuen uns darüber, dass die Stadt das auch so sieht.
Tara Ismail Disasi, ich glaube auch, das, was uns sehr an diesem Preis gefreut hat, ist, dass wir eine Spende bekommen haben, wo wir frei verfügen dürfen, weil häufig ist es so, wenn wir Förderanträge machen bei anderen Gremien, ist meistens das Geld, was wir erhalten, zweckgebunden. Das heißt, wir müssen es für ein konkretes Projekt umsetzen. Aber dabei geht häufig vergessen, dass wir hier einen physischen Raum haben, der monatlich so und so viel Geld kostet. Also wir haben viele Hintergrundkosten, die anfallen und nicht durch solche Finanzanträge, Gelder dann auch mitfinanzieren können. Deswegen ist auch bei diesem Preis und dieser Anerkennung vom Sozialpreis das Schöne daran, dass wir ihn selber, dass wir das Geld so einteilen können, wo wir es brauchen.
Maria Scholl. Also ich denke, dieser Stempel der Validierung der Stadt Bern tut sehr gut, weil es, wie auch Tara schon gesagt hat, eine Anerkennung ist unsere Arbeit, es tut gut, gesehen zu werden, anerkannt zu werden und auch Ressourcen zu bekommen, weil eben gerade das oft fehlt. Es kostet sehr viel Energie und ist auch noch kostenspielig, wie auch Tara gesagt hat, mit verschiedenen Kosten, die zusammenfallen. Das heißt, es ist alles, glaube ich, nicht zu unterschätzen, oder man unterschätzt von außen vielleicht, was alles benötigt wird, um so einen Raum stemmen zu können. Und entsprechend finde ich aber auch die Anerkennung neben anderen wichtigen Kollektiven, die auch ausgezeichnet wurden, war für mich sehr schön zu sehen, was es alles auch noch gibt in Bern. Das heißt, die Visibilität, die auch dadurch kreiert wurde. Und man merkt eigentlich einfach, wie viel es gibt und wie wenig man von allen anderen auch noch weiß. Und ich denke dann immer, Networking, zusammenkommen, Synergien kreieren, dann ist man so in einem Moment voller Tatendrang und dann merkt man einfach, okay, das Leben holt einen ein, es kostet viel Energie und man kommt irgendwie nirgends hin. Trotzdem möchte ich sagen, dass solche Momente sehr wertvoll sind, um in der Arbeit gesehen zu werden, zusammenzukommen und möglicherweise dennoch zusammenzuarbeiten.
Eleni Hilbling, ich möchte noch ergänzen, was Tara gesagt hat, dass wir das Geld frei zur Verfügung stehen haben, ermöglicht uns auch, dass wir Events kreieren können, also wie wir es auch schon immer machen. Die Events bei Café Revolution sind zu, glaube ich, 99% kostenlos, also hier muss man nicht ins Portemonnaie greifen, damit man reinkommen kann und Kultur oder Gemeinschaft genießen kann. Und ich glaube, so frei verfügbares Geld ist unglaublich wichtig, dass wir auch die Zugänglichkeit bewahren können.